Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge des Podcasts Mehr als Töne. Schön, dass du wieder da bist. Diese Folge ist nun der zweite Zusammenschnitt eines Gesprächs, das wir vor einigen Wochen in einem Seminar mit Bachelorstudierenden der UdK geführt haben. Unsere Gäste waren Annette Ziegenmeier und Johann Honnens. Annette Ziegenmeier ist seit diesem Semester Musikpädagogikprofessorin an der Musikhochschule Lübeck und Johann Honnens arbeitet zurzeit als Gastprofessor an der UdK in Berlin. Die beiden haben im vorletzten Jahr damit begonnen, über die Bedeutung sicherer Räume beim Musikmachen mit anderen Menschen nachzudenken. Inspiriert von einer Weiterbildung bei den Musicians Without Borders. Diese Organisation benutzt Musik als ein Werkzeug, um Verbindungen zwischen Menschen herzustellen und ihre Empathiefähigkeit durch das gemeinsame Musikmachen zu stärken. Eine Förderung der Beziehungen untereinander kann auch im allgemeinbildenden Musikunterricht ein bewusst verfolgtes Ziel sein. Auch dann, wenn für solche Ziele zu wenig Zeit da zu sein scheint. Wir steigen nun wieder ins Gespräch ein und hören zunächst wieder Annette, die über institutionelle Zwänge spricht, die im schulischen Musikunterricht vorhanden sind. Sie zeigt aber auch Möglichkeiten auf, wie wir diesen Zwängen begegnen können.
Ich habe nochmal tatsächlich so ein bisschen nachgedacht, auch auf so verschiedene Ebenen, das mit diesem verlässlichen Fundament. Es ist ja oft in Unterrichtssituationen so, dass etwas relativ schnell irgendwie produziert werden muss aufgrund dieses 45-Minuten-Rasters. Und das kann manchmal produktiv sein, also gerade wenn kreativ, wenn man schnell, ich erinnere mich, das mussten wir auch auf der Weiterbildung machen, wir mussten innerhalb kürzester Zeit einen Werbespot über einen irgendwie einen unsinnigen Gegenstand erfinden. Und das kann manchmal sehr sinnvoll und sehr zielbezogen ausgerichtet sein. Manchmal kann es aber auch tatsächlich total hemmen. Und ich glaube, wichtig ist, glaube ich, so auch aus der Verantwortung der Lehrkraft oder der anleitenden Person heraus auch sich zu überlegen, brauche ich denn das jetzt? Also oder gibt es nicht vielleicht auch eine Freiheit, dass ich selbst darüber entscheiden kann, mit den Lernenden zusammen, wann hier was geteilt wird und dass jeder selbst entscheidet, wann er etwas von sich preisgibt und wie das dann aussehen kann. Es gibt ja auch diesen Begriff des Ownership, also ne, wem gehört etwas und welches Recht nehme ich mir denn jetzt als Lehrperson oder als Workshopleiterin raus, dass ich jetzt einfordere, ich möchte bitte in 10 Minuten alle Resultate hier liegen haben. Und vielleicht ist es einfach nicht gut. Also vielleicht ist es im Sinne, wenn ich wirklich Ausdrucksfähigkeit und Exploration fördern will, dass jeder mal wirklich ins kalte Wasser sich traut zu springen. Vielleicht braucht es dann einfach einen sehr langen Atem, bis dann vielleicht auch der Letzte in der Klasse oder der Letzte in der Gruppe sagt, ich brauche jetzt einfach 3 Wochen, bis ich meinen Gegenstand teile. Ich erinnere mich selbst an einen Moment in meinem Studium, da war ich, glaube ich, kurz vor Abschluss und ich hatte tierisch Angst davor. Wir mussten irgendwas komponieren für Tonsatz und wir hatten so ein Übertier an Professor da, der war unglaublich fordernd und alle hatten wahnsinnig Angst davor und zu scheitern so. Also und ich habe ganz lange zu Hause gesessen und habe versucht, da ein tolles Stück irgendwie zu schreiben und ich habe mich nicht getraut, es abzuschicken, weil ich dachte, es ist nicht gut genug. Und ich fand es total gut, dass ich das selbst entscheiden konnte, wann ich das tue. Und dass ich nicht irgendwie so eine Deadline hatte. Ich meine, irgendwann gab es die Deadline, aber die hatte einen sehr, sehr flexiblen Rahmen. Und ich glaube, das ist wichtig, mit so einem flexiblen Rahmen im Schulsetting auch zu spielen, weil es gibt ja auf der einen Seite Lehrpläne, Bildungspläne und so weiter. Aber auf der anderen Seite gibt es total viel Freiheit, wie man diese Lehrpläne auch interpretiert und wie viel man sich auch vielleicht dann als Lehrende sagt, naja, ich habe es ja hier nicht mit Maschinen zu tun, ich habe es mit Menschen zu tun und ein Mensch ist ja eine Ressource sowieso. Also jeder Mensch hat so viele tolle Dinge, ihr alle habt wahnsinnig viel, was ihr hier einbringt in die Sitzung und dass man auch vielleicht einfach ein bisschen darauf vertraut, dass das schon läuft. Also ich glaube, so Vertrauen ist auch irgendwie ganz wichtig, dass ich der Gruppe auch jetzt nicht naiv vertraue, aber dass ich auch das Gefühl vermittle, im Rahmen eines Prozesses, das kriegen wir gemeinsam hin. Und wir können auch mal abweichen von so einem Lehrplan. Das ist okay, also was heißt abweichen? Aber wir können den ein bisschen freier interpretieren, um am Ende dann auch wirklich, und ich glaube, das ist so ein Schlüssel für mich auch, am Ende sollen ja wirklich alle auch damit glücklich sein, also irgendwie erfüllt rausgehen und sagen, das ist ein Produkt, damit kann ich mich identifizieren, das ist schön. Und nicht irgendwie, ich habe jetzt was abgegeben, was mir total peinlich ist und was ich gar nicht vertreten kann. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann noch einen zweiten Punkt zum verlässlichen Fundament, also um jetzt mal vielleicht auch noch mal was Praktisches zu sagen. Wenn man zum Beispiel jetzt eine sehr heterogene Gruppe hat, wo so auch verschiedene Konstellationen sind, dann ist es ja zum Beispiel auch wirklich gut, sich dann zu fragen, im Sinne auch von Inklusion oder Heterogenität, also welche Möglichkeiten bietet mir denn jetzt überhaupt dieses Feld in der Schule oder auch darüber hinaus, das Ganze so weit runterzubrechen, dass ich wirklich versuche, mir einen Punkt zu suchen, den alle irgendwie erreichen können und von diesem Punkt aus einen Prozess zu planen. Und dieser Punkt könnte dann zum Beispiel sein, jeder schreibt ein Stück oder einen Song, also das ein irgendwas, was klingt so. Und das könnte dann dahingehend ja auch ausdifferenziert werden, dass man quasi das, was man als wie der Text aussieht, sehr frei wählt. Also das muss ja nicht ein Notentext sein, das kann auch eine Performance sein, das kann alles Mögliche sein. Und das kann ja jeder sozusagen vor dem Hintergrund dessen, was er auch vielleicht für sich als seine Stärke oder seine Ausdrucksform vielleicht auch ja fokussieren will, kann das dann eine ganz andere Form ausnehmen. Aber man hat zumindest sozusagen so einen Frame, also so einen Rahmen, wo sich alle drauf beziehen. Also jeder arbeitet halt an diesem Klanggegenstand, was er auch immer am Ende sein mag.
Annette, ich glaube, dieses Angst vor dem Scheitern, das habt ihr in dem Artikel gar nicht so in dem Wortlaut niedergeschrieben. Aber ich halte das für total wichtig, was du gerade gesagt hast. Denn wenn ich Angst davor habe zu scheitern, dann fühle ich mich völlig unsicher. Und dann kann ich nicht künstlerisch mich ausdrücken. Das ist quasi unmöglich.
Ja, total. Also das finde ich auch. Und ich glaube, diese Angst, also da kann ich nur für mich sprechen. Also ich glaube, das beschäftigt jeden. Also ich meine, jeder hat Angst vorm Scheitern an bestimmten Momenten. Also ich glaube, das hört auch nicht auf. Also man ist immer auch am Zweifeln, schaffe ich das jetzt? Und dann gibt es Momente, wo man vielleicht denkt, oh, das ist mir jetzt gelungen. Das darf man auch nicht unterschätzen. Also stellt euch vor, ihr habt immer nur schlechte oder, ja, ich sag's mal so Erlebnisse, wo ihr merkt, ihr schafft was nicht oder ihr kriegt es nicht gebacken irgendwie. Und irgendwie potenziert sich das und das potenziert sich und irgendwann verliert man total den Mut. Und man hat mit solchen Schülerinnen und Schülern zu tun. Und wie kriegt man das umgeswitcht, diesen Modus? Ich habe ja jetzt auch viel mit Jugendlichen im Jugendstrafvollzug gearbeitet und da ist es eben so, dass dieses Frustrationspotenzial zu scheitern wahnsinnig hoch ist. Also dass man dort wirklich ganz kleine Dinge machen sollte, die auf jeden Fall irgendwie auch erfolgsgenerierend sind, weil sonst das sind auch Jugendliche, die ja gar nicht Erfolgserlebnisse kennen. Das ist für sie ein Fremdwort in irgendeiner Form. Und allein ein so ein Erfolgserlebnis zu haben, wie schaffe ich das? Also indem ich wirklich so kleine Schritte bastle, die zu schaffen sind und die möglichst auch in kurzen Etappen zu schaffen sind. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Und es gibt aber, und das hängt dann wieder mit dem eigenen Background auch irgendwie zusammen, natürlich da eine große Spannweite. Wie lang oder wie groß kann so ein Schritt sein? Oder wo muss ich auch vielleicht einfach dann zwischendurch kleinschrittiger planen?
Ich würde das auch erstmal sehr, sehr unterstützen, dass es sehr stark auch mit der Arbeit an der eigenen Persönlichkeit zu tun hat. Also das kam ja jetzt auch von jemandem sozusagen, dass man sehr viel auch spiegelt, ja, in Resonanzen sozusagen, wenn man selbst sich unsicher fühlt oder in sich selbst vielleicht auch wenig Gefühl dafür hat, was fühlt sich sicher an, was unsicher, dass man das auch transportiert in der Gruppe. Also sozusagen der internal safe space sozusagen ist erstmal auch eine wichtige Voraussetzung dafür, wahrzunehmen überhaupt, was fühlt sich sicher und unsicher auch an, um überhaupt so eine Unterrichtsplanung vorzunehmen. Und das vielleicht auch nochmal so jetzt zu Johannes' Frage, also diese zur leitenden Position, so was ist die Rolle, dass das vielleicht erstmal auch so eine sehr wichtige Voraussetzung ist, selbst zu reflektieren, zum Beispiel auf welchen Ebenen erlebe ich Selbstsicherheit, Unsicherheit, erlebe ich das in Gruppen, das für mich auch zu systematisieren, um so auch auf den verschiedensten Ebenen zu planen. Und ich finde so diese Leitungsidee in der Community Music, die ja Facilitation bedeutet, Das heißt also sozusagen, ich bin eher eine Person, die quasi Prozesse erleichtert letztendlich. Und das kann auch erstmal bedeuten, wenn ich mit einer neuen Gruppe beginne, dass ich jetzt noch gar nicht groß Kreativaufgaben oder und so weiter gebe, sondern sozusagen sehr klar strukturierten Unterricht durchführe, der erstmal für die Gruppe erleichternd ist und man erstmal sich orientieren kann, sich kennenlernt und zunehmend vielleicht öffne in Gruppenarbeiten, die mit Kreativaufgaben einhergehen. Da geht es los von, wenn ich in einem Workshop arbeite, wo sind die Toiletten, wo steht das Essen, wie erfülle ich die Grundbedürfnisse? Vielleicht habe ich Menschen, das war auch in unserem Workshop der Fall, mit einer epileptischen Krankheit, also was ist hier vielleicht alles vorhanden, bis hin zu der Gruppe signalisieren, worum geht es jetzt in den nächsten 90 Minuten? Also ich kenne das teilweise auch ja, aus Workshops, wo ich das Gefühl habe, man wird in das nächste so reingeschleudert, ohne eigentlich vorher sich irgendwie auch körperlich, wie auch immer, darauf vorzubereiten. Auch das gehört zu einer Facilitation-Leitung dazu, erstmal auch einen strukturierenden Raum zu eröffnen, dass die Personen wissen, was heute passiert. Und dass ich erstmal künstlerisch auch was vormache, wenn es jetzt darum geht, ich möchte jetzt mit zeitgenössischem Tanz arbeiten und erwarte vielleicht von der Gruppe, das aus sich herauszugehen, mal etwas Unkonventionelles auszuprobieren, muss ich mich selbst natürlich erstmal auch so zeigen. Ich kann ja nicht irgendwie sagen, jetzt macht mal so und ich bleibe irgendwie körperlich reserviert sozusagen. Also ich bin sozusagen auf verschiedensten Ebenen die Person, die Erleichterungsprozesse sozusagen anstößt. Und sei es strukturell, sei es künstlerisch. Ja, wenn ich merke, die Gruppe kommt jetzt gerade selbst nicht weiter, es dümpelt so vor sich hin, dass ich dann parat habe, okay, was könnte jetzt so ein nonverbaler künstlerischer Impuls sein, der für die Gruppe inspirierend ist? Das heißt, ich brauche ein Repertoire, ja, in Improvisationstechniken.
Ich denke, eine Sache, die kann man, glaube ich, tatsächlich mal so stehen lassen. Also ich glaube, was tatsächlich hilft, also aus meiner Erfahrung, ist tatsächlich, sich wirklich ein breites Repertoire anzuschaffen. Und wie schafft man sich ein breites Repertoire an, indem man möglichst in sehr vielen unterschiedlichen Kontexten, glaube ich, Erfahrungen sammelt. Also ich glaube, um so einen Erfahrungsschatz wird man nicht herumkommen. Und das ist ja kein abgeschlossener Prozess, der ist ja fortlaufend. Also ich würde nicht behaupten, dass ich jetzt fertig bin oder ich glaube, das Gleiche gilt für Daniela und Johann auch. Aber ich merke einfach, je mehr man ja tatsächlich so ein bisschen merkt, mit unterschiedlichen Menschen zu tun gehabt, in unterschiedlichen Konstellationen, bekommt man ja doch so einen Spürsinn irgendwie auch, was sich vielleicht bewährt hat und was nicht. Was nicht heißt, dass es nicht andere Wege gibt. Aber ich glaube, dass es schon Sinn macht, an seinem eigenen Repertoire auch immer irgendwie zu arbeiten. Das denke ich schon.
Also natürlich arbeitet jetzt Community Music auch mit anderen Methoden und Tools als jetzt lediglich das Reproduzieren von Noten. Also es gibt schon Aufgabentypen, die mehr sozusagen dazu anregen, aus seiner Komfortzone herauszugehen. Ja, und das ist, kann ich vielleicht mal so beschreiben, so ein paar typische Aufgaben, was Annette auch gesagt hat aus dieser Fortbildung, entwickelt in Gruppen innerhalb von 20 Minuten einen Werbespot zu einem völlig sinnfreien Gegenstand. Ja, wo die Gruppe sozusagen innerhalb einer bestimmten Zeit etwas entwickeln muss. Ja, das kann mit einem Rap-Jingle sein oder einer Melodie. Es soll halt irgendwie ein musikalisches Element drin vorkommen. Das heißt, man hat da einen Inklusionsgedanken drin. Also das ist nochmal auch so eine Spielidee in der Community Music, Aufgaben zu finden, an denen unterschiedliche Niveaus halt anknüpfen können. Also ich kann diese Aufgabe bewältigen mit einem Rap und einer coolen Idee. Ich kann die Aufgabe aber auch mit Instrumenten und einem auskomponierten Jingle in 20 Minuten erfüllen. Und das können beides sehr spannende, überraschende, kreative, lustige Ergebnisse sein. Also das ist so ein Tool, diese Aufgabentypen, in denen ich immer wieder versuche, auch Gruppen schon ein Stück weit einen eigenen verantwortlichen kreativen Prozess, ja, was selbst zu gestalten, selbst zu komponieren und dafür aber sozusagen die Facilitation, also es liegt wirklich ein bisschen an den Spielen oder an den Aufgabentypen, die ich dafür auch entwickle. Sind die ästhetisch anregend, haben die einen Gag drin? Ja, es sind so verschiedene Kriterien, die dafür auch wichtig sind, damit es funktioniert. Und das, was wir jetzt im Prinzip auch machen, immer wieder auch anzuregen, fühlt mal in euch hinein, was sind jetzt Unsicherheits- und Sicherheitsempfindungen und damit auch mit den Gruppen ins Gespräch zu kommen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt konventionell im normalen Musikunterricht, dass man irgendwie solche Gespräche auch führt. und über auch Regeln des gemeinsamen Komponierens dann auch versucht zu verhandeln. Ja, wo war jetzt was für die Gruppe und da etwas zu verändern für das festzuhalten. Ja, das ist vielleicht auch noch so ein Tool.
Wie geht man mit den unterschiedlichen Lagern um, die Unterschiedliches dann machen wollen? Und da würde ich auch empfehlen, und das erfordert sehr viel Mut von uns als Lehrerinnen oder Leitungspersönlichkeiten, dann auch offen darüber zu sprechen. Was ist denn jetzt gerade euer Ziel in dieser Phase? Was wünscht ihr euch eigentlich für ein Ergebnis? Und dann zu merken, okay, ups, wir haben ja alle unterschiedliche Vorstellungen in unserer Gruppe. Und das darf dann auch mal besprochen werden. Dafür darf Raum sein. Ich glaube, dass das Menschen auch Sicherheit gibt, wenn sie das mal überhaupt sagen dürfen. Ja, da habe ich jetzt an Johannes Frage gedacht. Da hat Johann, glaube ich, gerade auch drüber gesprochen. Jetzt sind nochmal neue Hände hochgegangen.
Ich habe eine Frage zu dem Artikel. Ich habe den Eindruck, dass das Konzept Safe Space spezifisch ist für Europa und Nordamerika. Und ich wollte fragen, gibt es das auch sonst irgendwo? Weil ich habe zum Beispiel den Eindruck, in asiatischer Musikpädagogik, also Russland oder China, ist das Konzept jetzt wahrscheinlich nicht so stark vorhanden. Also jedenfalls habe ich die Erfahrung gemacht bei russischen Musikpädagogen. Und ich habe gemerkt, da ist so eine komplett andere Musikpädagogik-Vorstellung als bei deutschen Lehrern. Also zum Beispiel, es wird die ganze Zeit verglichen. Es geht die ganze Zeit darum, wer ist der Beste, wer ist der Schlechteste und so. Es gibt die Idee, dass Talent angeboren ist, dass man es hat oder nicht. Also man hat zum Beispiel eine Verbindung zu Gott und dann kann man gut spielen und manche haben halt diese Verbindung nicht. Und es gibt auch sehr viel Nähe zwischen den Lehrern und den Schülern. Also teilweise leben die Schüler bei den Lehrern ein Jahr lang und haben dann jeden Tag Unterricht und so. Und es wird auch oft einfach durch Stress motiviert. Und das ist, glaube ich, sehr anders in Deutschland. In Deutschland geht es, glaube ich, oft darum, was ist die humane Herangehensweise und in Russland eher, was ist die effektive Herangehensweise. Und ich glaube, da gibt es so einen extremen Kulturclash zwischen diesen beiden Herangehensweisen.
Ja, danke, dass du das nochmal ein bisschen erläutert hast für uns. Fand ich jetzt sehr interessant, dir zuzuhören und deinen Erfahrungen. Wollt ihr dazu noch was sagen oder wollt ihr das stehen lassen, Annette und Johann?
Ja, ich würde das gerne auch bestätigen aus meiner Sicht. Also ich kenne mich jetzt nicht in Russland so gut aus, aber ich kann es sehr nachvollziehen, weil ich eine Zeit lang in Frankreich unterrichtet habe, am Konservatorium. Und die französische Musikpädagogik, so wie ich sie kennengelernt habe, eben auch eher sehr konservativ konservativ ist schon wieder so wertend, aber eher sehr so frontal ausgerichtet war, zu der Zeit zumindest. Also wirklich so, dass sowas wie Gruppenunterricht und gemeinsam etwas entwickeln, das herrschte einfach gar nicht vor. Und es war einfach sehr klar, dass jemand, der 20 von 20 Punkten hat, so ein Übermensch sein muss. Also das erreicht man eigentlich gar nicht. Das fand ich total witzig, weil ich hatte damals auch, das musste ich irgendwie bewerten und dann habe ich denen, die keine Fehler gemacht haben, 20 Punkte gegeben und dann hieß es, nee, das darf ich nicht. Also das war für mich völlig sinnlos, weil ich dachte, wieso? Das ist doch in Ordnung. Und ja, ich glaube schon, dass Sicherheit wahrscheinlich dann tatsächlich, um auf die Frage nochmal zu sprechen zu kommen, dann auch in jeder Kultur oder, also was ist schon Kultur, aber wo wir uns befinden, in welchem Raum oder in welcher Gruppe, ja natürlich auch wieder was ganz anderes erstmal heißt und auch wieder anders hergestellt werden muss und eine andere Bedeutung bekommt. Und das finde ich jetzt auch total spannend, also vielleicht auch für zukünftige Forschung, sich da nochmal auseinanderzusetzen, total interessanter Punkt.
Ja, und wenn ich nur ein System kenne und in ein neues System komme, bin ich ja vielleicht auch total überwältigt und fühle mich gleich ganz unsicher, total, weil das völlig neu für mich ist.
Ja.
Nochmal ergänzend, genau das fände ich spannend, ja, unterschiedliche Sicherheitssysteme dann noch anzuschauen. Mit Sicherheit gibt es natürlich auch, weiß nicht, ob es das Konzept dann so gibt, ja, zum Beispiel im russischen Kontext natürlich Sicherheitsgefühle in bestimmten Lehrkontexten und Lernkontexten und Unsicherheitsgefühle, die aber anders eingebettet sind. Also ich kann mich ja auch in einem sehr leistungsorientierten System sehr sicher fühlen, aber auch wieder sehr unsicher. Und ich kann mich in einem sehr individualistisch kreativen System auch wiederum sehr sicher und unsicher fühlen. Also sozusagen Sicherheit ist jetzt nicht auf Community Music natürlich beschränkt. Thank you. Genau der Punkt von Feline, mit dem sich auch mit damit zu exponieren von der Gruppe, gerade unter SchülerInnen, Sek 1, wie auch immer, über Unsicherheitsfaktoren. Letztendlich ist das genau die Denke vielleicht dann auch von der Facilitation. Also wenn ich mir wünsche, dass das eine Kultur wird in meinem Musikunterricht, dass SchülerInnen das lernen, sich damit auch zu artikulieren, dass ich mir aber die Kontexte anschaue. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein wichtiger Punkt von Community Music, dass ich, wenn ich mit Erwachsenen einen Workshop mache, das vermutlich viel einfacher funktionieren wird, dass sich Leute irgendwie auch äußern damit. Aber was würde ich jetzt quasi auch methodisch einbauen, damit SchülerInnen sozusagen das erstmal lernen, sich überhaupt wahrzunehmen, etwas, das so unsicher sicher ist, und dann noch den Schritt rauszuwagen. Ja, was schaffe ich vielleicht erstmal da auch für ein, was weiß ich, gehe ich erstmal vielleicht über Zettel, dass SchülerInnen erstmal was aufschreiben, was sie auch erstmal für sich behalten, sozusagen, was gar nicht exponiert wird. Ich bin ja auch in der LehrerInnenrolle immer in der Bewertungsrolle, das darf man ja auch nie vergessen. Ja, und das hat ja auch mit Selbstzensur zu tun. Und dann einen Schritt weiter, vielleicht Zettel, die dann auch die Lehrkraft, die ich bekomme, wenn ein bestimmtes Vertrauensverhältnis da ist, mit einer Einladung zu, wer mag denn schon darüber was erzählen. Also sozusagen dann, also nicht die Pistole auf die Brust zu setzen, sondern sozusagen da Übergänge hinzubekommen, um sozusagen so etwas einzuüben. Das wäre jetzt so eine Idee. Und wichtig ist, die Kontexte zu kennen und auch meine Rollenkonflikte, in denen ich bin.
Genau, dieser Begriff Kontexte ist ganz wichtig und dann davon aber auch nochmal losgelöst, dass wir also als Menschen ja immer wahrscheinlich in völlig unterschiedlichen Energiezuständen in irgendwelche Veranstaltungen und Räume kommen. Also entweder man ist müde, man ist aufgekratzt, man hat keine Lust und man fühlt sich nicht. Und das sind ja unterschiedliche Zustände, die sind jetzt auch nochmal völlig losgelöst vom Kontext ja sowieso auch vorhanden. Dazu kommen dann diese ganzen Kontexte. Und ich glaube, wenn man das vielleicht auch einfach, so wie Daniela, wie du es vorhin auch gesagt hast, vielleicht auch das einfach auch mal sagt und auch mal benennt, dass das eben so ist und dass nicht alle immer in einem gleichen Energielevel arbeiten, sondern dass das auch in Ordnung ist. Und dass ich quasi in meiner Vorbereitung das auch mit einbeziehe und vielleicht auch einen Ort schaffe, wo so, und da sind wir wieder bei diesem verlässlichen Fundament, wo auch jemand mit einem unteren, ich sag's mal, Energielevel irgendwie mitkommt. Und vielleicht dann sozusagen von da aus ausdifferenziert einen Ort findet in seiner eigenen Lehrpraxis, wo genau sowas auch einen Platz hat, aber vielleicht in einem anonymen Space. Also zum Beispiel jetzt über Zoom, wenn ich jetzt mal das einfach mal auf Zoom übertrage, wäre ja zum Beispiel die Möglichkeit, wenn mal so eine Abfrage, so eine anonyme Abfrage zu machen, also so zu Zuständen oder wer hat Lust dazu, da kann man sich relativ unverbindlicher äußern und das ist aber dann so ein Gesamtergebnis. Und ich glaube, das kann man ja in so einem analogen Setting auch schaffen, also wirklich so, dass man sich gar nicht exponieren muss. Und genau, dass es dann eben quasi so ganz normal mitläuft, diese Phasen von energetischen Zuständen.
Ich bedanke mich total herzlich nochmal bei Johann Honnens und Annette Ziegenmeier, dass ihr mit eurer Expertise unsere Gäste heute wart und sehr viele interessante Gedanken uns mit auf den Weg gegeben habt, die uns weiter beschäftigen werden. Vielen Dank.
Das war die 35. Folge des Podcasts Mehr als Töne. Die Musik, die in dieser Folge zwischendurch erklungen ist, stammt wieder von der brasilianischen Musikerin Mariana Suark aus Rio de Janeiro, die hier mit ihrem Sexteto Universal zu hören war. Ich finde, die Musik von Mariana und ihrem Sextett passt sehr gut zu den Gedanken dieser und der letzten Folge, denn sie schreibt in ihrem Booklet: Lange lebe die universelle Musik ohne Grenzen und ohne Vorurteile. Die nächste Folge dieses Podcasts wird am Ende des Monats erscheinen und wir werden darin zwei Studentinnen aus Essen und eine Studentin aus Berlin hören, die per Videokonferenz ein Gespräch mit dem Musikpädagogik-Professorin Stefan Orgas geführt haben. Ich bin schon sehr gespannt auf dieses Gespräch und freue mich, wenn du Ende Februar wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir, wie immer, viel Spaß bei Musik machen, hören und unterrichten.